NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker, das Echo des Tages in der XL-Version bis 19 Uhr. Herzlich willkommen dazu. One World Together at Home. Eine Welt zusammen zu Hause. Das ist der Titel eines Online-Benefits-Konzerts, das in knapp 2 Stunden beginnt. Darüber erfahren Sie mehr bei uns, aber auch über folgende Themen. Wie halten Volkswirtschaften die Corona-Zeit aus? Wir erkundigen uns in Frankreich, Großbritannien und den USA. Was bedeutet die Epidemie für Länder, denen es auch vorher schon schlecht ging? Etwa das Bürgerkriegsland Somalia und weite Teile Südamerikas. Wie beeinflusst Corona die Tagungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank? Und wir reden auch über die Rheinbrücke der Autobahn 1 bei Leverkusen, deren Neubau sich offenbar um Jahre verzögert. Als erstes aber geht's in Berichten und dem Kommentar um Flüchtlingskinder. Knapp 50 von ihnen sind heute aus griechischen Lagern nach Deutschland gekommen und ihr Ziel heißt Osnabrück. Claudia Wohlsberger.
Die Kinder werden zunächst in einer Jugendhilfeeinrichtung wohnen und dort auch medizinisch und psychologisch betreut. Nach der 2-wöchigen Quarantäne wegen der Corona-Pandemie sollen die Kinder auf aufnahmebereite Kommunen und Bundesländer verteilt werden. Die meisten der Kinder sind unter 14 Jahre alt und kommen ursprünglich aus Kriegs- und Krisengebieten in Syrien, Afghanistan und Eritrea, so Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann.
Von daher müssen wir davon ausgehen, dass die echt einiges durchgemacht haben und deswegen sollen die hier zur Ruhe kommen. Und das, glaube ich, geht am besten, wenn sie auch in Ruhe gelassen werden.
Deshalb wird auch nicht genannt, wo genau die Kinder unterkommen. In den Aufnahmelagern auf den griechischen Inseln waren sie laut Sozialministerium unbegleitet, also ohne Familie. Die Bundesregierung hatte angekündigt, weitere 300 Kinder aus den griechischen Lagern nach Deutschland zu holen. Flüchtlingsorganisationen wie der Niedersächsische Flüchtlingsrat halten das für zu wenig. Sie fordern angesichts der hygienischen Zustände, die überfüllten Lager ganz aufzulösen.
Aber genau das wird nicht passieren, das hat ein Sprecher des griechischen Migrationsministeriums heute betont. Also, was passiert mit Flüchtlingskindern? Frankreich hatte angekündigt, etwa 300 Jugendliche zu übernehmen, Portugal 250, Finnland 175, Bulgarien 50, Irland 28 und Luxemburg 12. Bisher hat aber nur Luxemburg dieses Versprechen eingelöst und seit heute eben auch Deutschland, wenn auch nur zu einem kleinen Teil. Dabei ist das Problem schon seit Monaten bekannt, berichtet Franka Wels. Und sie bezieht sich auf ein Interview mit Robert Habeck von den Grünen.
Die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln platzen aus allen Nähten, das wissen wir seit langem. Und es ist einfach ein Gebot der Humanität, jetzt die zerbrechlichsten Wesen dort rauszuholen.
Der grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck, kurz vor Weihnachten 2019, mit einem eindringlichen Appell, doch bitte ganz schnell die rund 4000 Kinder und Jugendliche aus diesen Lagern herauszuholen. Sein Vorstoß lässt die bis dahin weitgehend still vor sich hinköchelnde Diskussion wieder hochkochen und bringt ihm viel Häme ein, etwa von Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU, der Habeck via Süddeutsche Zeitung so wörtlich unredliche Politik vorwirft und einen deutschen Alleingang in Sachen Flüchtlingskinder ausschließt. Ähnliche Töne mit Blick auf den Alleingang etwa eine Woche zuvor von der Bundeskanzlerin.
Wenn Europa ein Europa der Werte ist, sind auch andere mitgefordert.
Allerdings zeigt sich schnell, Europa der Werte ist offenbar leichter gesagt als gelebt. Die Flüchtlingskinder verleben Weihnachten und den Jahreswechsel unter schwerlichen Bedingungen auf den griechischen Inseln. Dabei duckt sich gar nicht ganz Deutschland in dieser Frage weg. Mehrere Bundesländer signalisieren ihre Aufnahmebereitschaft, zum Beispiel Thüringen. Allerdings beißen die Länder beim Bundesinnenministerium auf Granit, denn, so Staatssekretär Helmut Teichmann,
die Migrationspolitik ist eine Politik des Bundes und nicht der Länder und schon gar nicht der Kommunen.
Diese Haltung sorgt wiederum bei Kirchen und kirchlichen Organisationen wie der katholischen Caritas für große Empörung. Katholische und evangelische Kirche sind sich einig darin, den rund 4000 unbegleiteten Minderjährigen auf den griechischen Inseln muss schnell geholfen werden. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strom, begründet das so.
Es ist eine sehr begrenzte Zahl von Menschen und deswegen ist auch richtig, dass wir humanitäre Zeichen setzen.
Inzwischen schreiben wir Mitte April 2020 und siehe da, es tut sich was. Ganze 58 Flüchtlingskinder sollen in Hannover eintreffen, alle unter 14 und unbegleitet. Der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt, zurzeit als einer der wenigen verbliebenen Beobachter auf der Insel Lesbos, zeigt sich, vorsichtig gesagt, unbeeindruckt.
Wir haben eine Politik, die zur Abschreckung humanitäre Krisen an den Außengrenzen zulässt. Und jetzt beschließt Deutschland, zur Rettung noch einige Kinder dort rauszuholen. Das ist unwürdig.
In dieser Woche erklärt der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Björn Grünewälder, das sei ja erst ein Anfang. Deutschland habe bereits Anfang März zugesagt, im Rahmen einer europäischen Lösung mindestens 350 Kinder aus den Lagern aufzunehmen. Von einem deutschen Alleingang kann laut Grünewälder aber weiterhin keine Rede sein.
Wir erwarten von den übrigen europäischen Mitgliedstaaten, die sich hier bereit erklärt haben, dass sie ihren Beitrag leisten, sobald das wieder möglich ist.
Luxemburg hat es vorgemacht vergangene Woche. Jetzt zieht die Bundesrepublik nach. Deutschland nimmt ungefähr 4 Dutzend Flüchtlingskinder auf, die bisher unter unmöglichen Bedingungen gelebt haben, in griechischen Flüchtlingslagern nämlich. Das war ein großzügiger humanitärer Akt, sagen Regierungspolitiker. Haben Sie recht? Hier ist die Meinung von Lothar Lenz.
Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Darauf hat Gustav Heinemann hingewiesen, als Bundespräsident Anfang der 70er Jahre. Heute erkennt man die vielbeschworene Wertegemeinschaft der EU daran, wie sie mit den Flüchtlingslagern in der Ägäis umgeht. 40.000 Menschen vegetieren da in engen, verdreckten Zelten unter katastrophalen medizinischen und hygienischen Bedingungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Coronavirus sich auch dort verbreitet und die Lager zur Hölle macht. Wenn jetzt 50 unbegleitete Kinder aus der Ägäis nach Deutschland kommen, 12 weitere hat man diese Woche schon nach Luxemburg ausgeflogen, dann wird es Politiker geben, die das als Akt der Humanität darstellen werden. Sie sollten besser vor Scham schweigen. Denn die Übersiedlung der Handvoll Kinder ist noch weniger als ein Feigenblatt einer Europäischen Union, die in ihrer Flüchtlings- und Menschenrechtspolitik praktisch handlungsunfähig ist. Natürlich ist es tröstlich, dass diese wenigen Kinder jetzt eine Perspektive bekommen. Sie haben Hunger und Durst überstanden, Krieg und Verfolgung erlebt, viele von ihnen sind ernsthaft krank. Jetzt sind sie in Sicherheit. Aber was sind 50, 60 Kinder im Vergleich zu den mindestens 2000, die noch auf Lesbos leben, auf Chios und Samos? Von den fast 40.000 Erwachsenen gar nicht zu reden. Wo sind die anderen EU-Staaten, die auch Minderjährige aufnehmen wollten und dann ihre Zusagen mit dem Fortschreiten der Corona-Krise zurückzogen? Wochen und Monate lang haben Behörden und Hilfsorganisationen verhandelt, um wenigstens diese erste Hilfsaktion möglich zu machen. Kein EU-Staat wollte der Erste sein, der handelt, geschweige denn der Einzige. Es war ein würdeloses Gezerre. Menschenrechte zerrieben zwischen überbordender Bürokratie und wertlosen Absichtserklärungen. Die Politik der kalten Herzen, sie hat auch die Große Koalition in Berlin infiziert. Teile der Unionsfraktion sind nach wie vor skeptisch gegenüber jeder humanitären Geste in der Flüchtlings- und Asylpolitik. 2015 die unkontrollierte Grenzöffnung, das ist das Schreckgespenst, das durch die Köpfe wabert, als würde schon ein Bekenntnis zur Menschlichkeit auf das Konto der Rechtspopulisten einzahlen. Etliche deutsche Städte hatten die Courage zu sagen, lasst die Kinder kommen, wir haben Platz für sie, bei uns leben Menschen, die sich um sie kümmern. Das ist das, was Gustav Heinemann meinte, eine Zivilgesellschaft, die einen Wert hat, weil sie stark wird, indem sie Schwachen hilft.
Der Kommentar im Echo des Tages von Lothar Lenz aus unserem Hauptstadtstudio. Vor, die Corona-Epidemie macht Menschen arm. In den USA sieht man das jetzt schon. Weil Hunderttausenden an ihrem Arbeitsplatz fristlos gekündigt worden ist, wachsen die Schlangen an Lebensmittelausgaben tagtäglich. Denn ein richtig funktionierendes Sozialsystem existiert halt nicht in den Vereinigten Staaten. Das ist bei uns Gott sei Dank anders. Hier federt der Staat die Situation massiv ab. Durch Darlehen beispielsweise, durch direkte Zuschüsse oder etwa durch Kurzarbeitergeld. Uwe Lüb.
Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben wegen Corona weniger Geld. Weil Corona die Wirtschaft lähmt, müssen sie in Kurzarbeit. Für viele eine private wirtschaftliche Katastrophe, sagt DGB-Chef Hoffmann.
Wir erleben gerade, dass Menschen, die zu 100% in Kurzarbeit sind, 40% ihres Einkommens verlieren. Das macht für eine Verkäuferin 600 bis 700 Euro im Monat aus, für einen Facharbeiter in der Industrie 850 bis 950 Euro. Das halten die Menschen nicht durch.
So sieht es auch SPD-Arbeitsminister Heil. Das Kurzarbeitergeld helfe, Jobs zu sichern. Aber die Lohneinschnitte seien teils hart. Und die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit mit zuletzt 26 Milliarden Euro groß.
Deshalb bin ich dafür, dass wir zumindest befristet das Kurzarbeitergeld aufstocken, um die Kaufkraft der Beschäftigten zu sichern. Das kurbelt auch die Wirtschaft an.
Dieser Einschätzung Heils schließen sich auch Politiker des größeren Oppositionspartners der Union durchaus an. Der Finanzpolitiker Michelbach von der CSU findet es gut, den Menschen jetzt schon mehr Geld zu geben, als später ein bürokratisches Konjunkturprogramm entwickeln zu müssen. Das Geld fließe sofort in den Wirtschaftskreislauf und stärke so die Konjunktur. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hält die Idee grundsätzlich für gut, wenngleich sie allein ihm nicht ausreicht.
Zum anderen ist mir auch wichtig, dass wir das mit Steuersenkungen zusammen diskutieren. Dazu gehört beispielsweise die Gastronomie, die dringend Unterstützung braucht, ist die notleidendste, aber auch ein deutliches Vorziehen des Soli, sodass wir insgesamt ein Paket machen können, nicht nur über Kurzarbeit zu reden, sondern auch über Steuersenkungen.
Für die geplante Aufstockung des Kurzarbeitergeldes muss das Gesetz geändert werden. Man sei schon in Gesprächen, sagt Heil, aber der Konflikt liegt auf der Hand, denn Steuersenkungen stehen bei der SPD nicht oben auf der Tagesordnung. Kritik an den Plänen kommt aus der Opposition. Für den FDP-Sozialpolitiker Vogel hat der Vorstoß etwas von Gießkannenpolitik. Er verlangt Feinsteuerung.
Ich halte es für richtig, dass der Arbeitsminister in möglichst vielen Branchen mit den Unternehmen spricht, wo Tarifpartner noch aufstocken können oder Unternehmen aufstocken können. Aber jetzt eine pauschale Erhöhung zu fordern, obwohl es gar keine Daten gibt, in welchen Branchen haben die Beschäftigten überhaupt welche Einkommensverluste, das birgt natürlich enorme Gefahren, nämlich dass am Ende nur Kosten der Unternehmen übernommen werden, die Beschäftigten gar nichts davon haben und gleichzeitig die Rücklage fürs Kurzarbeitergeld und schmilzt wie der Schnee in der Sonne.
Härter ist das Urteil der AfD. Der Obmann im Arbeitsausschuss Witt meint, natürlich könnten die Menschen bei 100% Kosten nicht mit 60% des Geldes auskommen. Daher sei es aber wichtig, dafür zu sorgen, dass die Menschen schnell wieder 100% arbeiten könnten.
Statt allerdings mit Hochdruck daran zu arbeiten, dass Unternehmen schnellstmöglich ihren Betrieb wieder aufnehmen können, richtet sich Herr Heil scheinbar auf monatelange Betriebsstillstände ein und will das Kurzarbeitergeld erhöhen. Der dabei entstehende volkswirtschaftliche Schaden wird mit Hunderttausenden neuer Arbeitslosen einhergehen. Daher müssen Firmen bei Beachtung des größtmöglichen Schutzes der Arbeitnehmer in die Lage versetzt werden, ihren Betrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen.
Dass die Firmen bald wieder loslegen können, hofft auch Heil. Daher will er das höhere Kurzarbeitergeld auf die Monate Mai bis Juli befristen.
Corona bedroht alle Menschen weltweit. Dementsprechend müssen sich auch internationale Organisationen damit befassen. Da haben wir schon einiges gehört in letzter Zeit von der EU, von der NATO, vor allem natürlich von der Weltgesundheitsorganisation. Heute haben zwei Finanzinstitutionen das Thema beraten, nämlich der Internationale Währungsfonds und die Weltbank in Washington. Dort sitzt der Kollege Arthur Landwehr. Herr Landwehr, das war natürlich eine Online-Konferenz, wie alles in diesen Tagen. Ich habe den Eindruck, da waren Beratungen auch nötig, denn über 100 Staaten hatten den IWF um Hilfe angerufen. Wegen Corona kommt diese Hilfe.
Ja, sie kommt, und zwar für diese Institutionen ganz erstaunlich schnell. Die Weltbank sagt, sie haben inzwischen 65 und beim IWF 50 Staaten, denen sie bereits Geld gegeben haben. Das ist, wie gesagt, erstaunlich schnell, und bis zum Ende des Monats sollen es weit über 100 Staaten sein, die mit diesen Hilfsmitteln dann in ihren Ländern zum einen Kredite bedienen können, die ihnen sonst die Ressourcen nehmen würden, um für die Gesundheit ihrer Bevölkerung zu sorgen oder überhaupt ihre Volkswirtschaft am Leben zu halten. Und darum geht es eben auch, dass hier dabei geholfen wird, Unternehmen am Leben zu halten, Arbeitsplätze zu erhalten und die Volkswirtschaften zu stabilisieren.
Das heißt, da fließt Geld, viel Geld. Ist dieses Geld an Bedingungen geknüpft?
Ja, nicht ganz so harte Bedingungen wie sonst beim Internationalen Währungsfonds. Da müssen sich die Länder in der Regel zu Strukturveränderungen verpflichten. Sie müssen am Haushalt sparen, müssen sehen, dass die Schulden wieder abgebaut wird. Das ist hier nicht der Fall. Aber man sorgt dafür, dass auf jeden Fall die Gesundheitsvorsorge eine große Rolle spielt und der Erhalt von Arbeitsplätzen, um hier auch für die Zeit nach der Krise vorzubeugen. Und es sind vor allen Dingen Länder, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie gut kooperieren, dass sie verlässlich kooperieren, die schnell an dieses Geld kommen. Aber Kristalina Georgieva, die Chefin des IWF, sagt, gebt so viel Geld aus, wie ihr könnt, aber behaltet die Quittungen. Ja, behaltet die Quittungen. Also das ganze Thema Überwachung und Kontrolle wird hinten angestellt, aber wird bleiben.
Ich habe gelesen, dass der IWF jetzt auch diskutiert über Corona-Bonds. Das ist ja, allein wenn das Stichwort fällt auf europäischer Ebene, ein Punkt, wo es dann sofort Streit gibt. Ist das beim IWF, bei der Weltbank unumstritten?
Ja, es ist natürlich deshalb unumstritten, weil das Geld, mit dem der IWF umgeht, ist ja das Geld der gesamten Staatengemeinschaft. 189 Staaten sind hier Mitglied, jeder mit einem kleinen Anteil, jeder hat etwas eingezahlt und das ist über eine Billion Dollar, die hier vergeben werden kann. Und das ist auch sehr hilfreich, wenn man so will, für all die Staaten, die gar nicht die Ressourcen haben, wie beispielsweise die USA oder die Europäische Union, zu sagen, hier noch schnell eine Billion dazu, um die Wirtschaft zu stützen. Diese Mittel haben die Länder nicht. Und hier kommt eben der IWF mit, der in diesen großen gemeinsamen Topf greifen kann und sagen kann, wir geben euch dieses Geld zu sehr niedrigen Zinsen oder ganz ohne Zinsen und ihr zahlt es dann zurück, wenn die Krise vorbei ist. Das ist sehr hilfreich, sonst müsste man bei all diesen Ländern erst Geberkonferenzen organisieren und es ist dann so etwas Ähnliches wie das, was man Corona-Bonds nennen würde. Es ist faktisch natürlich etwas anders aufgelegt. Es ist nicht Geld, das von Privatinvestoren oder von Banken gegeben wird, aber es ist genau dieses Geld, das die Länder in dieser Situation brauchen, bei dem sie sich nicht die Sorgen machen müssen, ob sie auf dem Weltmarkt mit extrem hohen Zinsen überhaupt Kredite bekommen.
Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank lassen Geld fließen, um die Krisensituation aufgrund von Corona weltweit zu bekämpfen. Arthur Landwehr war das mit Informationen aus Washington für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank dafür. Ja, unendlich viel über die Auswirkungen der Corona-Epidemie bei uns und auch aus anderen europäischen Ländern gibt es etliche Berichte, aus USA sowieso. Und über die Situation in asiatischen Staaten ist ebenso viel zu hören, vor allem natürlich aus China. Doch auch andere Teile der Welt bleiben schwer betroffen von der Corona-Krise, schildern uns unsere Korrespondenten. Hier sind zwei Beispiele. Als erstes der Bericht von Ivo Maruschik aus Südamerika. In den Anden, so berichtet er, sind Menschen aus Verzweiflung in langen Treks unterwegs. Es sind Elendsmärsche quer durchs Land.
Trotz Reiseverboten und Ausgangssperren, auf einigen Landstraßen haben sich wieder Marschkolonnen gebildet. Hunderte Menschen sind zu Fuß quer durch die Anden unterwegs, auch ganze Familien mit Kindern. Wir sind vor der Wirtschaftskrise in Venezuela geflohen. Das wissen ja alle, wie schlimm es dort ist. Trotzdem ist es für mich jetzt einfacher, mit meiner Familie dort zu sein, selbst mitten in der Pandemie, als in Kolumbien, wo wir nichts mehr verdienen können. In den letzten Jahren sind 4,5 bis 5 Millionen Menschen vor den desolaten Zuständen in Venezuela geflüchtet. Doch wegen Corona herrscht auch in den Nachbarländern wie Kolumbien Stillstand. Für viele Flüchtlinge hat sich die Lage so zugespitzt, dass sie versuchen, versuchen zurückzukehren. Busse fahren allerdings nicht mehr und wären ohnehin zu teuer. Darum haben sie sich zu Fuß aufgemacht, so wie sie auch gekommen sind. Das kleine Nachbarland Ecuador hat auch viele Flüchtlinge aufgenommen, ist jetzt aber besonders von der Corona-Krise betroffen. Wir haben Angst bekommen, als wir diese Probleme in Guayaquil und dann später in Quito gesehen haben. Wir haben gesehen, wie dort die ersten Menschen tot liegen geblieben sind. Da haben wir uns gesagt, nichts wie weg, und wir sind sofort aufgebrochen. Diese Flüchtlingstrecks untergraben die Versuche der kolumbianischen Regierung, die Krankheit einzudämmen. Deswegen stoppen die Behörden die Elendsmärsche und versuchen, Busse zu organisieren, die sie an die Grenze bringen. Ähnliche Bilder gibt es aus dem Nachbarland Peru. Dort sind es keine Ausländer, die sich auf den Weg machen, sondern Menschen vom Land. Jedes Jahr kommen Tausende nach Lima und in andere Großstädte, um sich als Tagelöhner oder mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen. Jetzt haben sie gar keine Arbeit mehr, können die Miete nicht mehr bezahlen. Viele wollen zurück in ihre Heimatregionen. Rund 800 Menschen aus der Stadt Huancavelica schlossen sich zu einem Trek zusammen. Sie wollten von Lima aus gut 400 Kilometer in ihre Heimat gehen. Anwohner blockierten die Carretera Central, die wichtigste Straße hinauf in die Berge, nach gut 50 Kilometern, stellten sich dem Marsch entgegen, wie das peruanische Fernsehen berichtet. Wir wollen nicht, dass diese Leute hierher kommen nach Matucana. Das Krankenhaus hier ist nicht darauf ausgelegt, die stecken uns noch an. Es folgte ein längeres Tauziehen. Die Menschen wurden in ein Stadion gebracht, schließlich wurden doch noch Busse organisiert, die sie in ihre Heimatregion bringen sollen. Allerdings dürfen sie nicht zu ihren Familien, sondern müssen in Quarantänelager. Die Gefahr, dass sie die Ausbreitung des Virus fördern, ist ziemlich real. Von 800 Menschen in diesem Trek wurden mehr als 40 positiv auf das Coronavirus getestet. Doch diese Elendsmärsche in Kolumbien und in Peru könnten erst der Anfang sein. Die Not in den Elendsvierteln der südamerikanischen Metropolen wird von Tag zu Tag größer. Die meisten Menschen sind auf sich allein gestellt, noch kommt kaum Hilfe an. Und Verbote können verzweifelte und verängstigte Menschen nicht aufhalten.
Ein Bericht von Ivo Maruschik. Und dann Afrika. Mehr und mehr Staaten auf diesem Kontinent werden in Mitleidenschaft gezogen durch Corona. Besonders schlimm ist die Lage im Bürgerkriegsland Somalia. Dort sind 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Und schon vor Corona mussten sie tagtäglich um ihr Leben kämpfen. Das ist jetzt noch mal krasser geworden, weil das somalische Gesundheitssystem katastrophal ist. Bettina Rühl.
Der somalische Arzt Mohamed Dakane hat die Kamera seines Computers eingeschaltet. Er startet zu einem Rundgang durch das Krankenhaus der SOS-Stiftung in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Ein Besuch vor Ort ist wegen der Corona-Krise unmöglich. Die somalische Regierung hat die Grenzen geschlossen. Das soll die Verbreitung des neuartigen Virus beschränken und ist zugleich ein Problem im Kampf gegen die Pandemie. Auch für Mohamed Dakane. Er ist der medizinische Leiter des SOS-Krankenhauses und kann das medizinische Personal nicht so gut schützen, wie es nötig wäre. Wir kriegen keine Gesichtsmasken. Selbst auf dem lokalen Markt werden keine hergestellt. Das ist ein riesiges Problem. Gestern haben wir schließlich doch welche gefunden. Aber statt 4 US-Dollar wie in normalen Zeiten kostet ein Paket jetzt 50 Dollar. Nach 30 Jahren Bürgerkrieg gibt es in Somalia kein öffentliches Gesundheitssystem. Die Regierung beschränkt sich darauf, die Bemühungen von Hilfsorganisationen oder privaten Anbietern zu überwachen. Schätzungen zufolge gibt es in Somalia nur einen Arzt für 50.000 Einwohner. Bisher hat Somalia nur wenige Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Aber weil kaum getestet wird, sagt die Zahl wenig aus. Ich gehe davon aus, dass sich das Virus in Mogadischu und dem Rest des Landes schon verbreitet hat. Mein Gefühl ist, dass eine Katastrophe auf uns zukommt. Um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu beschränken, hat die Regierung vor wenigen Tagen eine nächtliche Ausgangssperre erlassen. Auch weil außer den Ärzten und Krankenschwestern viele Menschen die Warnungen vor Covid-19 nicht ernst nehmen, erzählte Journalist Ahmed Duro. Wenn ich Leute frage, warum sie keine Angst vor dem Coronavirus haben, sagen einige, wir werden nie wieder solche Tragödien erleben wie die, die wir durch Anschläge und Explosionen erlitten haben. Enge Gassen und wackelige Hütten aus Wellblech in behelfsmäßigen und völlig überfüllten Lagern wie diesem leben in Somalia gut 2,5 Millionen Menschen. Sie sind auf der Flucht vor dem Terror der islamistischen Schabab-Miliz, vor Dürre oder Überschwemmung. Laut den Vereinten Nationen hatten schon vor der Corona-Krise mehr als 4 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Die Aufnahme aus dem Lager entstand vor dem Beginn der Pandemie. Seitdem hat sich die Lage der Vertriebenen noch verschlechtert.
Eine Reportage unserer Afrika-Korrespondentin Bettina Rühl über die Situation im Bürgerkriegsland Somalia, die noch mal viel schlimmer geworden ist durch das Coronavirus in den vergangenen Tagen. WDR 5 senden hier und NDR Info mit dem Echo des Tages. Und gleich berichten wir über positive Seiten des Coronavirus. Es gibt ein Gutes, die Luft nämlich über Europa und über Deutschland ist mittlerweile spürbar besser geworden. Gleich mehr dazu, jetzt aber erstmal Nachrichten.
Nachrichten. Um 18.30 Uhr mit Kerstin Fischer. Guten Abend. Weltweit steigt die Zahl der an Corona erkrankten Menschen weiter an. Inzwischen gibt es 2,25 Millionen nachgewiesene Infektionen. Am schwersten betroffen sind die USA. Dort stieg die Zahl der Infektionsfälle inzwischen auf mehr als 700.000. Trotz der Krise stellte sich US-Präsident Trump hinter Demonstranten, die ein Ende der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus forderten. Torben Ostermann aus Washington.
Der US-Präsident hatte sich vor wenigen Tagen für eine phasenweise Öffnung ausgesprochen, die konkrete Ausgestaltung allerdings den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Die politischen Lager stehen sich auch in der Corona-Krise unversöhnlich gegenüber. Vor allem in demokratisch geführten Bundesstaaten entlädt sich nun der Frust der konservativen Trump-Gefolgschaft. Viele fühlen sich in ihren Grundrechten beschnitten. Dem US-Präsidenten scheinen die Proteste gegen die lokale Führung zu gefallen. Befreit Michigan, befreit Minnesota und befreit Virginia, twitterte Donald Trump und heizte damit die Stimmung weiter an.
Die Außenminister von 15 Ländern, darunter Deutschland, wollen sich für die Offenhaltung von Handelswegen einsetzen. Die Länder sprachen sich dafür aus, dass wichtige Transportknotenpunkte weltweit für Durchreisen und Gütertransporte geöffnet bleiben sollen. Lieferketten könnten so in der Corona-Krise aufrechterhalten werden. Aus Berlin, Anita Fünfinger.
Der Staatsminister im Auswärtigen Amt Annen teilte nach der Telefonschalte mit, nur durch internationale Kooperation könnten dringend benötigte Güter ankommen und die Wirtschaft wieder in Schwung kommen. Allein in Deutschland warten unzählige Firmen auf Ersatzteile, Rohstoffe, Nachschub für die Produktion. In einer gemeinsamen Erklärung der 15 Außenminister heißt es, wir verpflichten uns, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, um Maßnahmen in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Reisen, Handel, Wirtschaft und Finanzen zu koordinieren. Globale Zusammenarbeit sei notwendig für die Entwicklung eines Impfstoffs, aber auch um Entwicklungsländer bei der medizinischen Versorgung zu unterstützen.
Bundesarbeitsminister Heil will das Kurzarbeitergeld erhöhen. Der SPD-Politiker stellt sich hinter die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die Zuschüsse von 60% auf 80% aufzustocken. Verdi-Chef Wernicke begrüßte den Plan. Es bestehe die Gefahr, dass sonst Millionen Menschen in das Hartz-IV-System rutschten, sagte er. Für eine Krankschreibung bei leichten Atemwegsbeschwerden müssen Versicherte ab Montag wieder zum Arzt. Die Ausnahmeregel in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie läuft dann aus. Das hatte der gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen entschieden und daran gibt es zunehmend Kritik. Aus Berlin, Uwe Lüb.
Das gefährdet Ärzte, Mitarbeiter und Patienten. Darüber sind sich Bayerns CSU-Gesundheitsministerin Hummel und der SPD-Bundestagsabgeordnete Lauterbach einig. Sie stört, dass Patienten von Montag an wieder in eine Arztpraxis gehen müssen, um sich krankschreiben zu lassen. Lauterbach sagte dem Tagesspiegel, dadurch könnten sich neue Corona-Infektionsherde bilden. Außerdem seien die Arztpraxen auf den zu erwartenden Ansturm nicht vorbereitet. Auch Hummel hält die Entscheidung angesichts der Gefahren durch die Corona Pandemie für verfrüht.
Am Flughafen in Hannover sind 47 Kinder und Jugendliche aus mehreren Lagern in Griechenland angekommen. Die Minderjährigen sollen nach 2 Wochen Quarantäne auf die Bundesländer verteilt werden. Deutschland will insgesamt bis zu 500 Flüchtlinge aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland holen. Die meisten der Minderjährigen kommen aus Syrien und Afghanistan. Im Kampf gegen Corona wollen sich Weltstars am Abend solidarisch zeigen und ein Konzert geben. Die Aktion steht unter dem Motto One World Together at Home, eine Welt zusammen zu Hause und wird weltweit im Internet zu sehen sein. Mitmachen werden Künstler wie Elton John, Paul McCartney oder Andrea Bocelli. Die Künstler rufen mit der Aktion zu Spenden für die Weltgesundheitsorganisation WHO auf. Das Wetter in Nord- und Westdeutschland: am Abend zwischen der Eifel und dem Ruhrgebiet einzelne Schauer oder Gewitter, sonst trocken bei 10 bis 23 Grad. In der Nacht lassen die Schauer nach, 10 Grad am Rhein und minus 1 Grad in Nordfriesland. Morgen nördlich der Ruhr und östlich der Weser sonnig, nur zwischen Elbe und Ostsee zeitweise leicht bewölkt. An den Küsten 10 bis 13, sonst 14 bis 18 Grad, im Rheinland bis 22 Grad. Die Zeit? 18.34 Uhr. Weiter geht es im Echo des Tages mit Michael Brocker.
Ja, vielen Dank für die Nachrichten. Und falls Sie das überrascht, dass Sie da jetzt Nachrichten gehört haben und dass das Echo des Tages offensichtlich schon sendet, jawohl, das ist so. An den Wochenenden beginnt das Programm schon um 18.05 Uhr, jedenfalls bis auf Weiteres zu Corona-Zeiten. Herzlich willkommen dazu. Also, Schuhe und Bücher kann ich wieder ab übermorgen, ab Montag kaufen. Ein paar andere Läden in Deutschland dürfen dann auch wieder öffnen. Und nach einer Übergangszeit laufen dann auch die Schulen langsam wieder an. Im Mai. Das Robert-Koch-Institut hat sich gestern ebenso zufrieden gezeigt mit der Lage in Deutschland wie der Bundesgesundheitsminister. Da hieß es dann, das Coronavirus ist beherrschbar. Darüber habe ich vorhin mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori gesprochen und habe sie gefragt, ja, wo stehen wir denn jetzt?
Also gerade stehen wir ziemlich gut da, jetzt nicht ökonomisch, aber wenn es darum geht, wie sich das neue Coronavirus verbreitet, dann stehen wir gut da. Da haben die Maßnahmen bewirkt, dass jetzt eine wichtige Größe, die sogenannte Reproduktionszahl, die ist jetzt kleiner als 1, nämlich genau genommen ist die gerade bei 0,7. Und das heißt, wenn ein Mensch infiziert ist, dann steckt er jetzt nicht mehr 2 oder 3 weitere Menschen an, so war es nämlich noch vor einigen Wochen der Fall, sondern im Durchschnitt steckt er höchstens einen weiteren Menschen an. Eventuell sogar ein bisschen weniger. Das heißt, das Virus verbreitet sich deutlich langsamer als noch vor einigen Wochen. Und das sieht man auch noch daran, dass inzwischen jeden Tag mehr Menschen Covid-19 überstanden haben, also geheilt sind, genesen, als neue Infektionen dazukommen. Auch das ist ein gutes Zeichen.
Aber das ist ja schon so ein bisschen verwirrend. Erst hieß es Tage, wochenlang, die Verdoppelungszahl ist das Nonplusultra. Jetzt geht es um die Reproduktionszahl, die Sie gerade zitiert haben. Welche Zahl ist denn jetzt wirklich maßgebend?
Also die Reproduktionszahl ist wichtig, aber andere Zahlen sind auch wichtig. Das ist jetzt nicht der einzige wichtige Wert. Also was auch wichtig ist, ist zum Beispiel, wie viele Intensivbetten sind gerade noch frei oder auch wie groß ist die tatsächliche Zahl von Neuinfektionen. Diese Verdoppelungszahl, das war ein gutes Maß, als die Kurve so extrem steil angestiegen ist. Exponentiell ist die gewachsen, sagen die Mathematiker. Also da war die Zahl von neuen Fällen jeden Tag deutlich höher als am Tag davor. Und jetzt ist die Kurve aber abgeflacht. Die Zahl der neuen Fälle, die verändert sich nicht so stark. Da macht diese Verdoppelungszahl nicht mehr so viel Sinn, um zu beschreiben, wie schnell sich das Virus ausbreitet. Man kann die immer noch berechnen, aber jetzt guckt man eben eher auf die Reproduktionszahl oder die freien Intensivbetten oder die Zahl der Genesenen oder so. Das hat einfach was mit der Anschaulichkeit und auch mit der Statistik zu tun.
Wenn die Epidemie beherrschbar geworden ist, wie Bundesgesundheitsminister Spahn das ja gesagt hat, warum gibt es denn nur so geringe Veränderungen, nur so wenige Lockerungen?
Weil das alles sehr fragil ist. Also das Virus ist ja immer noch unter uns und selbst wenn man jetzt sagen würde, eigentlich haben schon 10-mal mehr Menschen Covid-19 gut überstanden, als es die offiziellen Zahlen vermuten lassen, also eigentlich sind 10-mal so viele Menschen immun gegen den Erreger und geschützt davor, dann sind auch das keine 2 Millionen. Das heißt, da bleiben noch rund 78 Millionen Menschen in Deutschland, die haben sich noch nicht infiziert, die können sich noch infiziert und könnten auch das Virus dann weitergeben. Hätte man jetzt alle Maßnahmen aufgehoben, dann wäre man wieder ratzfatz bei so einer deutlich höheren Ansteckungsrate, die Kurve würde wieder ganz steil nach oben steigen. Und damit würde eben dann auch die Zahl der Intensivpatienten ansteigen.
Andererseits berichten ja etliche Krankenhäuser, dass die Intensivbetten, die dringend benötigt werden, zum großen Teil leer stehen. Wie geht's denn da weiter?
Also einmal werden einige dieser leeren Betten sich wohl in den kommenden Tagen leider weiterfüllen. Davon geht man aus, weil inzwischen haben sich in Deutschland mehr ältere Menschen angesteckt als ganz am Anfang der Epidemie. Da waren das vor allen Dingen jüngere Menschen. Und je mehr ältere Menschen sich anstecken, umso größer wird die Zahl der Patienten sein, die dann auf der Intensivstation behandelt werden. Das sieht man schon seit einigen Tagen und das wird auch erstmal so weitergehen. Eine Maßnahme wird sein, dass man jetzt in Pflegeheimen und Krankenhäusern auch mehr testen wird und auch regelmäßig Bewohner und Personal testet, um dort eben ganz schnell zu erkennen, falls dort jemand infiziert ist, weil gerade dort kann das Virus halt ganz schnell unter besonders gefährdeten Menschen sich ausbreiten. Trotzdem, Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, er hofft, dass man ab Mai peu à peu wieder mehr von diesen Intensivbetten für andere Patienten freigeben kann. Also wieder Behandlungen durchführen kann, die verschoben wurden ganz am Anfang, als nicht klar war, wie entwickelt sich diese Epidemie denn? Kriegen wir das in den Griff? Und außerdem gibt es ja inzwischen auch eine Datenbank. Da können Ärzte ganz schnell erkennen, in welchem Krankenhaus sind denn noch Intensivbetten frei. Das heißt, man hat jetzt auch ein Mittel, um diese Kapazitäten, die man hat, besser ausnutzen zu können.
Zur Wahrheit gehört ja auch, dass es eine Auflösung, eine Erlösung womöglicheren Covid-19 erst dann gibt, wenn ein Medikament auf dem Markt ist oder ein Impfstoff sogar. Mhm. Wie sieht es denn da aus?
Ja, also die Forschung läuft intensiv weltweit, auch in Deutschland. Da beginnen jetzt gerade bei den Medikamenten auch in Deutschland dann Studien. Die werden an Patienten erprobt, die ersten Impfstoffe ebenfalls. Wenn es gut läuft, dann kann man vielleicht in wenigen Monaten ein Medikament haben, das wenigstens die Krankheit mildert. Es bleibt dabei, der Impfstoff, den wird es nicht vor dem nächsten Jahr geben. Was ein bisschen schade ist, ist etwas anderes. Das betrifft die Handy-App. Da sagte Jens Spahn, die wird es wohl eher in 4 Wochen, noch nicht in 2 Wochen geben. Das ist schade, weil die ist wirklich sehr wichtig. Also Epidemiologen sagen, dieses Tool ist ganz wichtig, wenn man über weitere Lockerungen nachdenkt, weil man nur damit ganz schnell neue Infektionen verfolgen kann.
Hintergründe waren das von Christina Sartori für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ja, die Corona-Epidemie hat auch positive Seiten. Bessere Luft über Europa, auch über Deutschland zum Beispiel. Satellitenmessungen belegen jetzt einen deutlichen Rückgang der Stickstoffdioxidbelastung in Deutschland und in weiten Teilen Europas. Benedikt Strunz hat das von Wissenschaftlern erfahren.
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ganz systematisch dieses Jahr die Stickstoffdioxidbelastung über Deutschland und überhaupt über weiten Teilen Europas deutlich geringer ist als letztes Jahr. Die Größenordnung jetzt Anfang April ist ca. 30%,
sagt Andreas Richter vom Institut für Umweltphysik an der Universität Bremen. Richter und sein Team haben in den vergangenen Wochen Daten des europäischen Forschungssatelliten Sennitel 5P ausgewertet. Die Daten zeigen in der Tat, dass sich die Luftqualität in Europa in den vergangenen 5 Wochen deutlich verbessert hat. Doch ein Drittel weniger NO2 dank Corona? Ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Denn die Höhe der Schadstoffkonzentration in der Luft hängt auch davon ab, wie kräftig der Wind weht oder wie stark die Sonne scheint. Dass es einen deutlichen Corona-Effekt gibt, zeigt sich in den Satellitendaten aber dennoch, sagt Richter. Denn die schädlichen NO2-Werte seien nicht nur an einem Ort gesunken, an dem der Lockdown verkündet wurde.
Sondern wir sehen in allen betroffenen Ländern, also Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, systematische Abnahmen, die auch insbesondere sich verstärkt haben nach den politischen Maßnahmen, die getroffen wurden.
Tatsächlich zeigen die Satellitenbilder, wo vor einem Jahr noch gelbe und rote Schlieren über Europa waberten und eine hohe Schadstoffbelastung markierten, dominiert heute die Farbe grün. Sie steht für deutlich gesunkene Messwerte. Allerdings gilt es eins zu beachten. Der Forschungssatellit Sennitel nimmt seine Messungen in 850 Kilometern Höhe vor.
Das heißt, ich kann nicht unmittelbar daraus schließen, wie hoch ist die Konzentration von Stickstoffdioxid in Bodennähe, da eben genau, wo es für uns als Menschen gesundheitsgefährdend ist.
Sagt Ute Dauert vom Umweltbundesamt. In einer Stichprobe habe ihr Team in den vergangenen Wochen bereits alles gesehen. Deutlich gesunkene und annähernd gleich gebliebene Schadstoffwerte, aber vereinzelt sogar gestiegene Werte.
Also für diesen einen Peak in der morgendlichen Berufsverkehrsspitze kann man natürlich vermuten, dass es eben Menschen gibt, die bewusst jetzt vom ÖPNV vielleicht auf das eigene Auto umgestiegen sind, um die persönliche Ansteckungsgefahr zu reduzieren.
Mit wirklich genauen Analyseergebnissen rechnet Dauert deshalb erst gegen Ende des Jahres, wenn genügend Daten zusammengekommen sind. Sowohl Ute Dauert als auch Andreas Richter warnen jedoch bereits heute vor dem Reflex, sich auf einer kurzfristig verbesserten Schadstoffbilanz politisch auszuruhen.
Ich denke, gerade jetzt die Krise zeigt uns, es wird hinterfragt, welche Reisen überhaupt notwendig sind. Wo kann ich Alternativen zum Beispiel per Videokonferenz, Telefon erledigen?
Ute Dauert ist davon überzeugt, würde die Corona-Krise dazu führen, dass mehr Menschen sich diese Fragen auch langfristig stellen, wäre für die Schadstoff- und Klimabilanz auch langfristig viel erreicht.
Und noch was Positives. Wegen der Corona-Krise boomen offenbar Autokinos. Die Bundesnetzagentur hat so viele Anträge dafür erhalten wie noch nie. Die Agentur, muss man sagen, ist zuständig, weil der Ton von Autokinos über UKW-Frequenzen kommt. Und bundesweit hat die Agentur jetzt schon 43 Rundfunkfrequenzen zugeteilt. Weitere 80 Anträge werden noch bearbeitet. Hier sind mehr Corona-Tagesmeldungen.
Handys für Häftlinge.
Hamburger Gefangene bekommen während der Corona-Krise eigene Handys. Damit sollen sie weiter Kontakt zu ihren Angehörigen halten können, denn wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen ist der Besuch in den Gefängnissen derzeit nur stark eingeschränkt möglich. Die Handys haben keine Kamera und sind nicht internetfähig. Sie sollen nur zum Telefonieren dienen.
Corona-freie Insel.
Die Cookinseln im Südpazifik haben sich offiziell zu einem Corona-freien Gebiet erklärt. Premierminister Henry Puna teilte mit, dass derzeit keine Infektionen mit Covid-19 bekannt seien. Alle 900 Tests waren bislang negativ. Damit wären die Cookinseln eine der wenigen Orte der Welt, wo sich das Coronavirus noch nicht ausgebreitet hat. Bislang wurde das Virus in 185 Ländern festgestellt.
Atania ist auf dem Rückweg.
Das seit Ende März nach Corona-Infektionen an Bord in Australien ankernde Kreuzfahrtschiff Atania hat sich auf die Heimreise gemacht. Ein Sprecher sagte, das Schiff habe heute den Hafen der Stadt Fremantle an der australischen Westküste verlassen. Die Atania werde auf dem Weg in Indonesien und den Philippinen halten, um Besatzungsmitglieder abzusetzen. Das Schiff ist bekannt aus der ARD-Doku-Serie Verrückt nach Meer und war vor 2 Wochen unter Quarantäne gestellt worden.
Basketballer verzichten auf Geld.
Die Basketballer aus der nordamerikanischen Profiliga NBA verzichten auf ein Viertel ihres Gehalts. Die Spielergewerkschaft und die Liga haben das vereinbart, um den Clubs zu helfen. In der NBA ist seit Mitte März Pause, nachdem ein Basketballspieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde.
Alkoholkonsum steigt.
Die Menschen in Deutschland haben wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen offenbar deutlich mehr Alkohol gekauft. Das zeigen Daten des Marktforschungsinstituts GfK, die dem Magazin Spiegel vorliegen. Demnach haben die befragten Haushalte im März zum Beispiel 1/3 mehr Wein gekauft als im Vorjahreszeitraum. Bei Spirituosen wie Gin beträgt das Plus ebenfalls 30%.
Corona-Meldungen vom Tage, zusammengestellt von Mathis Jungblut für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es wird ordentliche Dellen geben in der Jahresbilanz, vielleicht sogar Löcher. Das prophezeien Wirtschaftsforscher für das Jahr 2020, und zwar weltweit. Die Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Ladenschließungen führen dazu, dass deutlich weniger konsumiert wird, weniger gekauft, weniger verkauft. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Lebenslage der allermeisten Bürgerinnen und Bürger, die weniger Geld in der Tasche haben werden wegen Corona und womöglich sogar den Arbeitsplatz verlieren. Wir haben uns bei 3 unserer Korrespondenten erkundigt, wie die Lage aussieht in ihrem Berichterstattungsland. Fangen wir an bei Katrin Hondl in Paris.
Frankreich steht still. Noch mindestens bis 11. Mai gilt eine strikte Ausgangssperre und auch zur Arbeit dürfen die Menschen nur, wenn es nicht anders möglich ist. Die Geschäfte sind geschlossen, bis auf Lebensmittelläden, Apotheken, Wein- und Tabakhändler. Schon im März verloren die französischen Einzelhändler fast 1/4 ihres Umsatzes. Bei Industriegütern gab es sogar ein Minus von 43%. Besonders verheerend ist die Situation im Tourismus, der Gastronomie und im Kulturbereich. Die Umsätze liegen quasi bei null und mindestens bis Mitte Juli bleiben Restaurants, Cafés und Hotels in Frankreich geschlossen. Tourismusunternehmen rechnen für den Sommer mit einem Umsatzeinbruch von bis zu 90%. Insgesamt rechnet Frankreichs Finanzminister Le Maire mit mindestens 8% Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt. Ein Antikrisenpaket von 110 Milliarden Euro soll nun Frankreichs angeschlagene Wirtschaft stützen, unter anderem bei der Finanzierung von Kurzarbeit. Einige Unternehmen haben damit begonnen, den Betrieb wieder schrittweise aufzunehmen. Beim Reifenhersteller Michelin etwa wird nach 2 Wochen Produktionspause wieder teilweise gearbeitet. Während sich die Industrie auf das Ende des Shutdowns am 11. Mai vorbereitet, sind Frankreichs Gewerkschaften beunruhigt. Sie fordern erst einmal effiziente Maßnahmen für den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Die beschriebene Ausgangssperre in Frankreich ist übrigens wirklich wörtlich gemeint. Auf Korsika hat die Polizei jetzt zwei Freizeitschwimmer mit dem Hubschrauber aus dem Mittelmeer geholt. Da wird jetzt ein hohes Bußgeld fällig. Zur zweiten Station unserer Korrespondentenkette, London. Von dort Imke Köhler.
In Großbritannien haben von den Geschäften seit dem 24. März fast nur noch Lebensmittelläden und Apotheken geöffnet. Und das zeigt sich an den Zahlen. Die Umsätze des Einzelhandels sind im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,3% gesunken. Und das, obwohl die Hamsterkäufe zu Rekordumsätzen bei Lebensmitteln geführt haben und auch der Onlinehandel mit anderen, nicht essbaren Gütern um fast 20% gestiegen ist. Die für die britische Wirtschaft wichtige Autoindustrie hat die Produktion seit März eingestellt und auch bei den Airlines herrscht weitgehend Stillstand. EasyJet hat seine Flotte komplett geparkt, British Airways fliegt zwar noch in geringem Umfang, hat aber von seinen 43.000 Mitarbeitern 36.000 beurlaubt. Für einen Schock hat in dieser Woche die Meldung gesorgt, dass die britische Wirtschaft im zweiten Quartal um 35% schrumpfen könnte. Allerdings hatte das Office for Budget Responsibility, eine unabhängige Institution zur Kontrolle der öffentlichen Finanzen, dafür eine dreimonatige Ausgangssperre angenommen. Finanzminister Sunak wies darauf hin, dass dies nur ein mögliches Szenario sei. Er räumte aber ein, dass die britische Wirtschaft schweren Zeiten entgegengeht. Anfang des Monats hatte es geheißen, dass 800.000 kleine und mittlere Unternehmen vor der Pleite stünden, wenn sie nicht innerhalb von 4 Wochen an Geld kämen. Die Kreditvergabe im Rahmen des staatlichen Notfallprogramms läuft bisher aber nur schleppend.
Und dann die USA. Die Lage in New York ist immer noch dramatisch, das Gesundheitssystem total überlastet. Aber auch sonst leiden die Vereinigten Staaten massiv unter den Auswirkungen von Corona, wobei die Unterschiede groß sind. Von Staat zu Staat, berichtet Claudia Sarre.
In den USA ist die Wirtschaft im freien Fall. Wegen der Corona-Krise musste die Industrie ihre Produktion so stark drosseln wie seit 1946 nicht mehr. In Texas wird kaum noch Öl und Gas gefördert. Bei Autoherstellern wie Ford oder GM in Michigan werden statt Autos nun Beatmungsgeräte produziert. Im Einzelhandel sind trotz Panikkäufen bei Lebensmitteln die Umsätze um fast 9% zurückgegangen. Zum Beispiel kauften die Amerikaner im März 50% weniger Klamotten. Das liegt nicht nur daran, dass die meisten Geschäfte landesweit geschlossen sind, sondern auch, dass die Menschen weniger Geld in der Tasche haben. Über 22 Millionen US-Bürger haben bislang ihren Job und damit ihr Einkommen verloren. Die meisten Entlassungen gab es in der Tourismusbranche. Allein Disney World hat 43.000 Mitarbeitern vorübergehend gekündigt. Präsident Trump kündigte einen 3-Stufen-Plan an, um die Wirtschaft langsam wieder hochzufahren. Die Gouverneure der Bundesstaaten entscheiden selbst, wann sie die Schutzmaßnahmen lockern. In einigen Staaten mit geringer Bevölkerungsdichte wie etwa Montana oder Wyoming gab es bislang nur relativ wenige Corona-Infizierungen. Dort könnte der Shutdown schon bald wieder aufgehoben werden. Auch beim Flugzeughersteller Boeing in Seattle soll die Produktion bereits am Montag wieder anlaufen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ab 20 Uhr deutscher Zeit regiert Musik weltweit und das den ganzen Abend und fast die ganze Nacht. One World Together at Home, so heißt das Benefizkonzert, das eine komplette Premiere ist. Es läuft nämlich online und im Fernsehen, aber ohne Publikum in einem Saal oder in einer Halle, denn das ist ja unmöglich in Corona-Zeiten. Alles das wurde erdacht in Los Angeles und dort sitzt unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm. Wer tritt denn da eigentlich auf bei dieser Megashow?
Ja, es wird wirklich ein Schaulaufen der ganz, ganz Großen. Paul McCartney ist dabei, die Rolling Stones, Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish und auch Stevie Wonder. Und die Liste lässt sich auch noch länger fortführen. Also sehr, sehr lang. Denn kein Wunder, eingeladen hat das dazu der Popstar Lady Gaga. Und wenn die anruft, dann weiß man, ist wirklich was ganz Großes da im Busch sozusagen. Ein wirklich besonderes Event und sogar eine deutsche Band wird auftreten. Milky Chance aus Kassel. Die müssen allerdings ein bisschen länger aufbleiben, weil ja eben durch die Zeitverschiebung, das mehr oder weniger mitten in der Nacht sein wird.
Ja, die machen das wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne. Ich habe im Moment nur noch so ein bisschen Vorstellungsprobleme. Also spielen dann die Gruppen jeweils in ihrem Partykeller oder wie geht das?
Ja, ich stelle mir das auch ähnlich vor. Also wir haben das hier schon gesehen bei vielen Late-Night-Shows, wo dann eben auch Chris Martin von Coldplay zum Beispiel auftritt und der sitzt dann in seinem Musikzimmer offensichtlich oder auch andere Stars, die im Wohnzimmer sitzen. So ähnlich darf man sich das vorstellen. Ich habe so ein bisschen die Fantasie einer riesigen Zoom-Konferenz irgendwie von vielen, vielen Teilnehmern. Aber ja, im Prinzip wissen wir alle nicht genau, wie das aussehen wird, weil, wie Sie schon gesagt haben, eine absolute Premiere, so etwas hat es wirklich noch nicht gegeben. Aber ich stelle es mir eigentlich sehr charmant vor, denn so bekommen wir einen kleinen Einblick, wie die Leute eben so leben, mehr oder weniger, je nachdem, wo sie uns reinblicken lassen.
Ja klar, und dann gibt es wahrscheinlich so eine Konferenzschaltung wie in der Bundesliga kurz vor Schluss, oder?
Wahrscheinlich, ja, genau.
Das Ganze ist ein Benefizkonzert. Wofür denn?
Also die Spenden sind quasi schon eingesammelt worden. 35 Millionen Dollar haben die Veranstalter von Regierungen, von Unternehmen schon eingesammelt. Das Ganze organisiert wird von der Weltgesundheitsorganisation und der Organisation Global Citizen. Und das Ganze soll dann in einen Solidaritätsfonds der WHO fließen, zum Beispiel zum Kauf von Schutzausrüstungen und auch von Tests. Das Ganze soll ja auch ein bisschen eine Wertschätzung sein gegenüber den Ärzten, den Krankenschwestern, dem Pflegepersonal. Und ich glaube, das wird auch ein großer, großer Teil sein neben den ganzen Konzertauftritten.
Das Ganze ist ja wirklich prominent besetzt. Sie haben eben schon ein paar Namen genannt. Sie haben den Vorlauf so ein bisschen beobachtet. War das schwierig, Künstlerinnen und Künstler für dieses Projekt zu finden?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sogar noch eher angeklopft. Also wie gestern bekannt wurde, haben sich die Rolling Stones dann noch dazu gemeldet. Also das kam wirklich erst gestern raus. Ich glaube, dass eher viele Künstler das Gefühl haben, dass sie gerne etwas tun wollen jetzt in der Zeit und ohnehin die ganzen Auftritte flachfallen. Also Taylor Swift zum Beispiel hat ja alle Konzerte für dieses Jahr abgesagt. Ich glaube, die hungern eher nach Auftritten, weil ja nichts mehr stattfindet im Moment.
Katharina Wilhelm aus Los Angeles war das über One World Together at Home, das Benefizkonzert, das in etwas mehr als einer Stunde startet, weltweit gesendet wird, online, Livestream, das findet man mit Sicherheit. Dankeschön für diese Informationen fürs Echo des Tages. Ja, und dann haben wir noch das Nadelöhr im deutschen Autobahnnetz. Kaum ein Nadelöhr dort ist so eng wie die Rheinbrücke der A1 bei Leverkusen. Die Lkw-Staus dort sind legendär und das seit Jahren. Und auch Pkw Fahrer, die müssen wirklich gut überlegen, ob sie sich diese Rheinquerung antun, vor allem im Berufsverkehr. Der Grund ist einfach, die Brücke ist marode und sie ist teilweise gesperrt. Sie soll deswegen neu gebaut werden. Aber genau dieser Neubau verzögert sich offenbar um Jahre. Das erfahren wir heute. Oliver Köhler kennt die Gründe.
Zwei Frachtschiffe mit den ersten vier Stahlteilen aus China liegen zurzeit im Hafen in Köln-Niehl. Die Landesregierung hat entschieden, dass die Bauteile wegen der Qualitätsmängel nicht auf die Großbaustelle transportiert werden dürfen. Nach Angaben des NRW-Verkehrsministeriums sind die Qualitätsmängel gravierend. Einzelheiten will das Ministerium aber nicht veröffentlichen, um die Verhandlungen mit der Baufirma nicht zu gefährden. In der kommenden Woche soll es nach Informationen des WDR weitere Gespräche über die Probleme mit dem Stahl aus China geben. Geklärt werden muss, ob die Baufirma die Mängel beheben kann oder ob die Verträge gekündigt werden müssen. Die Baufirma weist die Kritik an der Qualität des Stahls zurück. Sie verweist auf Gutachten, nach denen die Qualität den Vorgaben entspreche. Abgeordnete des Düsseldorfer Landtags haben erst jetzt aus den Medien von den Problemen auf der Großbaustelle in Leverkusen erfahren. Der SPD-Verkehrsexperte Jochen Ott kritisiert, dass die Landesregierung den Landtag nicht längst informiert hat.
Insofern werden wir jetzt erstmal nachhaken, was passiert hier eigentlich. Immerhin reden wir über dreistellige Millionenbeträge. Wir reden über eine der größten Baustellen Deutschlands, die auf Jahre hin weiter zu sein wird. Und da muss die Landesregierung Rede und Antwort stehen.
Unklar ist, wie lange sich der Neubau der Leverkusener Brücke verzögert. Es müssten jetzt schnell Lösungen gefunden werden, um die Dauerstaus auf dem Kölner Autobahnring zu beenden, fordert SPD-Verkehrsexperte Ott.
Ja, ist natürlich eine Katastrophe. Wir sind das Nadelöhr an der A1. Die LKWs können nicht drüber fahren. Es gibt immer Staus. Wir haben uns zwar und die Menschen haben sich alle damit arrangiert jetzt, aber wenn das dann noch Jahre länger dauert, vielleicht bis Ende des Jahrzehnts, ist das unzumutbar.
Für Aufregung sorgt auch die Nachricht, dass der österreichische Baukonzern mehr Geld für den Bau der neuen Leverkusener Brücke fordert. Insgesamt 250 Millionen Euro zusätzlich. Ursprünglich sollte der Neubau 363 Millionen Euro kosten. Begründung für die Mehrkosten sei zusätzlicher Aufwand beim Abriss der alten Leverkusener Brücke. Dort seien jetzt Asbest und andere Giftstoffe gefunden worden.
Der Neubau der Leverkusener Autobahnbrücke an der A1 verzögert sich möglicherweise um Jahre. Das waren Hintergründe von Oliver Köhler für das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.